Der Paulus fordert auf in der Bibel, werdet voller Geist, voll Heiligen Geist natürlich, Epheser 5, 18, sondern werdet voll Geist, also nicht vom Geist des Weines, sagt er da, sondern voll von Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ausgegossen. Gott hat, nachdem das Erlösungswerk vollbracht war, den Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgegossen, und zwar reichlich. Apostelgeschichte 2,17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Also wenn der Heilige Geist ausgegossen wird und anwesend ist, das Sehen, dann sind da geistliche Manifestationen normal. Wenn keine sind, ist nicht normal. Und Titus 3,6, das haben wir letztes Mal ja schon gelesen, den Heiligen Geist, hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Also nicht bloß ein bisschen den Heiligen Geist, ganz sparsam, knauserig, sondern der Heilige Geist ist in seiner Fülle ausgegossen worden auf alles Fleisch. Und wenn der Geist, der Heilige Geist, da ist, dann darf das nicht unsichtbar sein. Seine Wirkungen oder Auswirkungen müssen irgendwo gesehen werden. Es kann nicht sein, dass die Christen alle mit Heiligen Geist getauft sind und völlig ungeistlich leben. Das passt irgendwo nicht. Und das ist auch nicht biblisch der Maßstab. Also müssen wir den Maßstab schon wieder ein bisschen höher setzen. Wenn wir geisterfüllte Christen sind, muss auch die Wirkung des Geistes irgendwo auch da sein. Es muss gesehen werden. So wie Jesus auch sagte in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also, es ist nicht ein normales Wasser, sondern es ist die geistliche Kraft, die aus denen ausgeht, die voll Geistes sind. Das ist die Aussage hier, die Jesus da meint. Was sind nun Ströme lebendigen Wassers? Das kann man sich dann die Frage stellen. Es ist letztendlich geistliches, himmlisches Leben. Es ist Gottes Kraft, es ist Gottes Weisheit, es ist Gottes Liebe und so weiter. Alles, was göttlich ist, kannst du zusammenfassen in Strömen lebendigen Wassers. Aber nicht Rinnsale lebendigen Wassers ist der Maßstab, sondern Ströme lebendigen Wassers. Und da gehören für mich auch dann die ganzen Geistesgaben dazu. Und davon ist das Sprachengebet eines der ersten Dinge, die auftreten, wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Und umso mehr er erfüllt ist mit Heiligen Geist, umso mehr und umso leichter wird er auch dieses Sprachengebet pflegen können, praktizieren können. Und umgedreht, umso mehr er es praktiziert, umso mehr wird er auch von dem Heiligen Geist erfüllt werden. So, jetzt kommt diese Frage, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wo sollen wir Christen nun voll Geistes sein? Im Geist, in der Seele, Herzen oder im Leib, im Körper? Das ist eigentlich schon interessant, weil grundsätzlich ist es ja so, der allgemeine Tenor, im Herzen, im Geist werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist auch sehr richtig, wie 2. Korinther 1, 22 sagt, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Also das ist immer die Grundlage, wenn du mit Heiligen Geist getauft wirst, kommt der Heilige Geist in dein Herz, in deinen inneren Menschen und erfüllt dich dort. Es geht eigentlich schon los bei der Wiedergeburt. Nachdem du Jesus aufgenommen hast, kam schon Gottes Geist und machte deinen Geist letztendlich wieder lebendig, wieder neu, wieder geboren, wieder lebendig gemacht, der vorher aus der Sicht Gottes tot war, weil er von Gott getrennt war, ist durch den Geist Gottes wieder lebendig gemacht worden. Was ist jetzt mit der Seele? Natürlich braucht die Seele den Heiligen Geist. Die Seele braucht den Heiligen Geist, um Offenbarung zu bekommen. Was nützt es, wenn du alle Erkenntnis und alle Weisheit Gottes in deinem Herzen hast, aber sie dringt nicht durch in deinem Verstand? Dann bist du unterm Strich von hinterher genauso dumm wie vorher. Du hörtest das alles in deinem Herzen und verstehst du es nicht. Also braucht natürlich auch durch den Geist die Seele Erneuerung. Die muss gelehrt werden durch den Geist, muss erfüllt werden mit den Wahrheiten des Geistes. mit all den Dingen der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, um dann auch die Dinge des Geistes irgendwo auf die Reihe zu bringen und umzusetzen. Also soll auch die Seele mit dem Heiligen Geist letztendlich erfüllt werden. Was ist nun mit unserem Leib, dem Körper? Was sagt die Bibel zu dem Thema? 1. Korinther 6, 19, eine klipp und klare Aussage. Eigentlich fast, ich weiß nicht mehr, eine Frage, die Paulus da stellt, weil sie es scheinbar nicht kapiert haben, die Korinther. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Das bedeutet letztendlich, unser Körper ist sein Tempel, es ist sein Haus. Unser Körper ist ein Gotteshaus. Also nicht das aus Stein, das irgendwo Menschen irgendwo hingebaut haben und sagen, das ist ein Gotteshaus, das ist grundverkehrt. Unser Körper, unser Leib ist jetzt das Haus Gottes, es ist sein Tempel. Das ist eine klipp und klare Aussage von Paulus in Korinther 3,16, 1. Korinther 3,16. Ähnlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Er stellt wieder so diese Frage, ja, wisst ihr es auch nicht? Ich habe es euch doch schon 1000 Mal gesagt. Warum verhaltet ihr euch denn nicht dementsprechend sozusagen? Er sagt weiter, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn, und das ist jetzt die Aussage, die wir brauchen, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Jetzt wissen wir, unser Leib ist der Tempel Gottes und jetzt ist er sogar noch heilig. Der Tempel Gottes ist heilig und wenn wir der Tempel sind, so sind wir, unser Körper, heilig. Unser Leib ist heilig, weil der Heilige Geist in ihm ist. Der Heilige Geist ist letztendlich das Siegel, das Gott auf uns aufgedrückt hat, auf unseren Körper und aussagt, heilig dem Herrn, Eigentum Gottes, meins ist er, sagt der Herr. Mein ist dein Körper, mir gehört er jetzt. Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Früher hat man ein Siegel, so ein Wachssiegel gemacht und ist ein Stempel reingedrückt worden und man hat gewusst, wenn dieses Wachssiegel gebrochen wurde, zerbrochen wurde, da war ein anderer dran und hat sich da zu schaffen gemacht. Aber dieses Siegel hat auch ausgesagt, es gehört dem, dessen Bild da in dieses Wachs eingestempelt wurde. Und nur der hat das Recht daran und nur der darf dieses Ding öffnen. Und so hat Gott alleine das Recht an uns, an unserem Leib. Der Heilige Geist hat unseren Leib ein Siegel gegeben, oder ist das Siegel für unseren Leib, dass wir Gott gehören und heilig sind. Und dieses Heilig bedeutet auch, dass wir Gott gehören. Heilig bedeutet abgesondert, ausgesondert für Gott. Zu einem bestimmten Zweck, zu einem Gebrauch, zu einem Dienst sind wir letztendlich abgesondert von der Welt, von dem Bösen, von den ganzen schlechten Sündigen, abgesondert worden und gehören dem Herrn. Heilig dem Herrn. Und dieser Wortstamm von heilig, da kommt auch das Wort Heil, ist das der Stamm letztendlich von diesem Wort und bedeutet, wenn man es direkt übersetzt, ganz. Heil bedeutet ganz, letztendlich ganz gemacht, vollkommen gemacht, wiederhergestellt. Von dem Zustand letztendlich der gefallenen Schöpfung herausgenommen, für Gott gereinigt, reingemacht, für Gott zum Dienst, für Gott zum Gebrauch bestimmt. Der Heilige Geist ist letztendlich der, der bestimmt, was mit unserem Leib ist, weil der Leib ist sein Tempel geworden. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, sagt der Paulus, 1. Korinther 6, 19. Also jetzt haben wir schon dreimal, wisst ihr denn nicht? Also es bedeutet für mich, wenn ich das lese, das sind die grundlegenden Dinge des Christseins. Und der Paulus sagt immer, ja, wisst ihr das denn nicht? Das solltet ihr doch wissen. Also, wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören Jesus. Deshalb sagte Paulus auch, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also da ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied zwischen Licht und Finsternis, zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, zwischen denen, die der Tempel Gottes sind und denen, die es nicht sind. Ja, jetzt kannst du dir da die Frage stellen, darf ich jetzt mit den Ungläubigen keine Gemeinschaft mehr haben? Das wäre falsch gedacht. So, solche Glaubensgemeinschaften gibt es, die sagen mit den Ungläubigen, haben wir nichts zu tun. So machen es auch die Moslems. Die anderen sind die Ungläubigen. So sagen wir, die radikalen Moslems. Das ist verkehrt. Wir dürfen selbstverständlich mit den Ungläubigen Gemeinschaft haben. Es geht ja überhaupt gar nicht anders. Aber mit was soll man eine Gemeinschaft haben? Mit ihren bösen Werken und ihren Sünden. Das ist ein fremdes Joch. Dieses Joch soll man uns nicht auflegen lassen. Also die Ungläubigen sollen nicht ein Vorbild sein, weil dann färbst du nämlich von denen ab. Die Ungläubigen sollen an dir nämlich sehen, dass ein lebendiger Gott ist und in dir ist. Das macht's aus. Und deshalb dürfen wir und sollen wir auch mit den Ungläubigen letztendlich Gemeinschaft haben, damit sie Jesus an uns und durch uns sehen können. Der Heilige Geist soll in uns leben, er soll Raum haben und er soll aus uns wirken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht bloß den Heiligen Geist in unserem Herzen haben, sondern dass der Heilige Geist uns wirklich komplett erfüllt. Geist, Seele und Leib. Und vor allem auch im Leib, damit eben Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen, wie die Schrift sagt. Also nicht ein Haus aus Stein ist ein Gotteshaus, sondern du selbst bist ein Gotteshaus. Du brauchst dich nicht in ein Gebäude begeben, um in ein Haus Gottes zu kommen. Du musst einfach wissen, sonst sagt der Paulus wieder, weißt du denn nicht? Du bist das Haus Gottes, du bist sein Tempel. Es geht nicht mehr um irgendein Kirchengebäude. Und das verstehen ungeistliche Menschen nicht. Leute, die eigentlich nichts anderes gehört haben, als wie, dass die Kirche im Dorf das Haus Gottes ist, die wissen es einfach nicht besser. Und zu Jesu Zeiten war es auch so. Die Juden hatten ein Problem mit dem, was Jesus gesagt hatte. Ich lese ich mal vor. Johannes 2, 18 bis 21. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass sein Körper, sein Leib jetzt der Tempel sei. Obwohl es eigentlich ganz genau stimmt. Der Tempel aus Stein ist letztendlich eine Bildersprache hin auf den wahren Tempel, das Jesus selber war. Sein Leib ist der Tempel. Und diese 3 Tage, da hat Jesus schon auf seinen Tod und seine Auferstehung hingewiesen. Aber sie konnten das einfach nicht fassen, sie konnten es nicht verstehen, was er meinte. Sie haben letztendlich gedacht, ja, jetzt ist er verrückt worden, jetzt spinnt er total. 46 Jahre haben sie geschuftet für den Tempel und er will ihn in 3 Tagen aufbauen, ein Vogel, ne? Und er hat ganz was anderes gemeint. Und wenn nun dieser Geist, dieser Heilige Geist uns erfüllt, dann erfüllt er uns mit Leben und dann erfüllt sich auch solch eine Schriftstelle, Römer 8, 11, die sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also unser Leib, der Tempel, wird lebendig gemacht, weil der lebendige Heilige Geist in ihm wohnt. Nicht aufgrund von Gesetzeswerken, sondern einfach deshalb, weil der Heilige Geist unseren Leib erfüllt und erfüllt ihn mit Leben, denn der Heilige Geist ist Leben. Er ist geistliche Kraft. Letztendlich ist unser Körper dann ein lebendiger Tempel. Und deshalb macht die Aufforderung des Paulus, werdet voll Geistes, wirklich Sinn. Es ist unbedingt wichtig, voll Geistes zu werden. Es macht Sinn, sonst hätte der Paulus erstens nicht gesagt, werdet voll Geistes, und zweitens würde sich die ganze Sache mit dem Heiligen Geist irgendwo nicht reimen. Das passt nicht zusammen, wenn wir bloß, ja, haben wir im Herzen, und da ist er sozusagen eingesperrt. Und wenn das passiert, dass Christen geisterfüllt sind, dann können sich auch solche Verheißungen wie Psalm 92, 14 bis 16 in unserem Leben auch erfüllen. Diese Verheißung lautet nämlich so: Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wenn unser Leib immer voll Geistes ist, voll Leben ist, dann ist er im greisen Alter, und wenn er schon mal 80, 90 und 100 Jahre alt ist, immer noch fit, weil dieses Leben drin ist. Auch wenn der Körper äußerlich vielleicht den Anschein hat, dass er alt ist und dass er schon am Zerfallen ist, aber wenn dieser Geist drin ist, wenn dieses Leben, diese Quelle des Lebens drin ist und sprudelt und erfüllt den ganzen Leib, dann ist er im greisen Alter immer noch fit. Saftvoll und grün, letztendlich vergleicht es hier der Psalmist mit einem Baum, der gepflanzt ist und erfüllt ist, und es bleibt eben saftvoll und grün. Es gibt im Alten Testament ein Bild für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In dem Fall war es noch der Tempel Salomos, heute ist es ja unser Körper. Da haben sie diese Bundeslade in den Tempel gebracht, in das Allerheiligste, und dann eben diesen neu gebauten Tempel eingeweiht. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der Heilige Geist hat letztendlich diesen Tempel mit einer Wolke erfüllt. Sie haben den Herrn gepriesen mit allen Stimmen und Instrumenten in aller Einigkeit. Sie haben gesagt, er ist gütig, seine Gnade währt ewig. Dem Herrn hat das gefallen, und der Herr hat sich erwiesen durch den Heiligen Geist in einer mächtigen Wolke. Und diese Wolke war so extrem dicht und mächtig, dass die Priester den Dienst nicht erfüllen konnten. Wenn man sich mal das vorstellt, dann war das schon eine mächtige Sache. Das Ganze hat aber eine gute Bedeutung. Wenn der Heilige Geist den Tempel erfüllt, dann braucht man kein Gesetzeswerk, keinen priesterlichen Dienst mehr. Weil dann ist der Heilige Geist, der Gott selber, da und erfüllt die ganze Sache. So ist es auch bei einem geisterfüllten Christen. Der braucht das Gesetz nicht mehr. Der braucht die Gesetzlichkeit nicht mehr, die fleischlichen Dinge, weil der Geist alles auffüllt und weil der Geist das Werk tut. Der Geist der Herrlichkeit hat das ganze Haus Gottes erfüllt. Und jetzt wieder, wisst ihr denn nicht? Jetzt sind wir dieses Haus Gottes. Jetzt will der Heilige Geist unsere Leiber und den jetzigen Tempel mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Dann hat Gesetzlichkeit keinen Raum mehr. Dann hat Fleischlichkeit, eigene Werke, keinen Raum mehr. Und der Heilige Geist füllt alles, und es wird ganz anders und leichter und einfacher, das Christenleben, als wie das Gesetzliche und das mit wenig Heiligen Geist, sage ich jetzt einmal. Und ist es dein Körper das Haus des Herrn, der Tempel des Heiligen Geistes, dann ist natürlich auch der Hausherr Jesus. Also musst du wissen, Jesus ist der Hausherr in meinem Körper. Der normale Mensch denkt, ja, ich bestimme letztendlich. Aber es soll nicht so sein. Jesus will und ist der Hausherr, wenn er der Herr deines Hauses, deines Tempels ist. Er ist der Chef, der Boss, nicht die Sünde, nicht irgendwelche Dämonen, nicht Satan und auch nicht du. Aber du bist ein Verwalter. Du bist, ja, wie sagt man heute, Facility Manager in deinem Körper. Du bist zuständig, so wie, wie der Hausherr dich einsetzt. So, jetzt sagt aber der Paulus, und das wäre jetzt eigentlich eine ganz andere Aussage dazu, dass der Leib wegen der Sünde tot ist. Vorher haben wir gehört, der ist doch heilig. Römer 8,10 sagt der Paulus, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Boah, was ist nun jetzt? Sind wir doch wieder Sünder? Nein, es würde so falsch verstanden. Unsere Leiber sind noch nicht erlöst. Das wissen wir. Wir tragen noch das Bild von Adam, vom ersten Adam, sagt uns die Bibel. Aber es wird der Tag kommen, wo unsere Leiber umgestaltet werden. Und so werden wir das Bild des Himmlischen tragen, das Bild Jesu, das Bild, das Jesus abgegeben hat, als dem er von den Toten auferstanden war. Er war überhaupt nicht mehr an irgendwelche irdischen Begrenzungen gebunden. Er konnte jederzeit an jedem Ort sein. Und so werden auch unsere Leiber eines Tages umgestaltet von der fleischlichen, irdischen, sündigen Ebene, auf der wir uns momentan befinden, in diese heilige, himmlische, vollkommene Ebene. Also der Leib ist deshalb, wie der Paulus sagt, tot, weil er sich auf dieser gefallenen Schöpfungsebene noch befindet. Das ist der einzige Grund. Aber durch den Geist, der in uns wohnt, ist er lebendig geworden. Ist er heilig gemacht worden. Ohne den Geist wäre er tot, wie auch vor deiner Bekehrung, vor deiner Wiedergeburt. Eigentlich kein Leben drin. Das ist bloß immer blöd zu verstehen, weil vom Natürlichen her, wenn du sagst, ja, du lebst, ja, du gehst, du isst, du trinkst, du arbeitest, du schläfst, der lebt doch. Aber aus der geistlichen Sicht lebt er nicht. Paulus sagt, ihr wart tot in euren Sünden. Richtig lebendig geworden sind wir an dem Tag, als wir Jesus Christus in uns aufgenommen haben. Da sind wir wiedergeboren worden und lebendig gemacht worden. Aus der Sicht des Geistes, aus der himmlischen Sicht. Aber dieser Leib wird eines Tages umgestaltet. Philipper 3,21 sagt uns, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also jetzt haben wir sozusagen einen Leib der Niedrigkeit, weil er sich auf der Ebene der gefallenen Schöpfung befindet und er wird umgestaltet werden mit der Kraft des Geistes, der bereits in uns ist. Aber auch wenn wir einen Leib der Niedrigkeit haben, er ist trotzdem jetzt schon Träger des Heiligen Geistes. Er ist jetzt schon der Tempel Gottes, sein Haus, und er ist heilig für Gott. Und das ist für mich begeisternd. Mein Körper ist das Haus Gottes. Gott selbst, der Geist, wohnt da drin. Er ist in mir und ich möchte voll und voller und übervoll Heiligen Geistes werden. Das werdet voll Geistes, das der Paulus da schreibt, das ist nicht bloß so, ja, dass er auch was geschrieben hat, das ist für uns eine lohnenswerte Zielsetzung sein. Es ist nicht irgendein Gebot, wo er Druck ausübt, ja, ihr müsst aber jetzt voll Geistes werden, sondern es soll für uns eine Zielsetzung sein, eine ganz lohnenswerte, wichtige Sache. Ja, wenn wir voll Geistes sind, dann sind wir automatisch auch voll Kraft, voll Herrlichkeit und voll Freude und voll Frieden und natürlich voller Gesundheit. Wie wir letztes Mal gesagt haben, dass wir getränkt sind mit Heiligen Geist, sagt der 1. Korinther 12,13, voll des Geistes. Und wenn dein Leib voll des Heiligen Geistes ist, dann kann ja nicht gleichzeitig ein Dämon sich da drin aufhalten und sein Unwesen treiben. Also diese werden ausgetrieben oder sie fliehen von selbst, weil sie diese heilige Gegenwart Gottes, des Heiligen Geistes, nicht aushalten. Und dann kann dieser Heilige Geist unseren ganzen Leib erfüllen. Wenn die Bibel sagt, von Dämonen austreiben, ja, von wo treiben wir denn den raus? Aus irgendeinem Bereich des Leibes, natürlich. Warum? Damit der Heilige Geist diesen Bereich erfüllen kann. Und damit der Heilige Geist sein gutes Werk da drin tun kann und der Dämon sein Unwesen nicht mehr tun kann. Jesus sagte, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Dieselbe Stelle im Matthäus-Evangelium, da sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also es sind fast identische Sätze. Nur einmal nennt er den Heiligen Geist den Finger Gottes und einmal nennt er ihn direkt den Geist Gottes. Also der Heilige Geist ist der Finger Gottes, er ist die Hand Gottes und durch den Heiligen Geist werden Dämonen ausgetrieben. Ohne Heiligen Geist gibt es ein Problem. Da kommt nur Krampf dabei raus. Und für einen geisterfüllten Christen, der wirklich immer mehr erfüllt wird mit Heiligen Geist, für den ist die geistliche Welt ein Stück Normalität. Er kann damit umgehen, er kennt sie und er beherrscht das ganze Umfeld seines Lebens durch den Geist. Darum ist es für uns wirklich eine lohnenswerte Zielsetzung, noch mehr voll Geistes zu werden als je zuvor. Und natürlich auch voll Geistes zu bleiben. Und da gibt es ein paar Punkte, die für uns wichtig sind. Und ein Punkt ist Epheser 4,30, wo der Paulus sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Hui, jetzt können wir den Heiligen Geist scheinbar betrüben. Meistens wird gesagt, ja, wenn du sündigst, wenn du irgendein Gebot übertrittst, dann betrübst du den Heiligen Geist. Wir haben aber diese Gebote ja nicht mehr, diese 10 Gebote und das ganze Gesetz, das haben wir ja nicht mehr. Also können wir mit dem eigentlich den Heiligen Geist nicht betrüben. Wir haben ein Gebot, das ist, dass wir den Nächsten lieben sollen. Die Liebe ist das neue Gebot, das Jesus gegeben hat. Und wer in der Liebe lebt, betrübt auch nicht den Heiligen Geist. Aber ich persönlich glaube, dass hier hauptsächlich gemeint ist, dass wir den Heiligen Geist nicht in dem Sinn betrüben sollen, dass man ihn mehr oder weniger ignoriert oder gar ablehnt. Manche sagen, ich brauche den Heiligen Geist doch gar nicht. Ich kann es ja selber. Und überhaupt lasse ich mir von niemandem dreinreden und auch nicht vom Heiligen Geist. Ich mache meine Religion, wie ich es schon immer gelernt habe, und das muss passen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Damit wird der Heilige Geist letztendlich ein Stück weit ignoriert und abgelehnt. Und das ist eigentlich das, was mit dem der Heilige Geist ein Problem hat. Damit wird der Heilige Geist betrübt und damit wirst du auch mit Sicherheit nicht voll Heiligen Geistes sein. Aber die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sagt uns der Paulus in Römer 8,14, die sind Söhne Gottes. Also Söhne Gottes, nicht bloß Kinder, nicht Kinder, die sind noch unreif, aber Söhne Gottes sind die, die gereift sind, die lassen sich vom Geist Gottes auch leiten. Wir sollen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, sagt uns der Paulus wieder in Epheser 3,19. Und das muss ein Drängen sein in dir, dass du das haben willst, diese Fülle Gottes, diese Fülle des Geistes. Und wie macht man das? In erster Linie, du betest darum. Du betest zum Vater oder zu Jesus um ein größeres Maß des Heiligen Geistes. Du betest um eine volle Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nicht bloß einmal so, naja, bete heute mal, er wird dann schon irgendwas tun, sondern es muss ein Drängen, ein Wollen von mit ganzem Herzen dahinter stehen. Du willst erfüllt werden mit der Fülle Gottes, mit dem Heiligen Geist, voll, wirklich voll Geistes. So wie, ich glaube, das war der Philippus und der Stephanus und der Paulus und der Barnabas, sie waren voll Heiligen Geistes, voll Glaubens, voll Gnade und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gebet. Also bete, dass du noch mehr mit Heiligen Geist erfüllt wirst als je zuvor. Und lege auch Glaubensbekenntnisse dazu ab. Glaubensbekenntnisse, die natürlich der Wahrheit entsprechen. Wie zum Beispiel, mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und er ist heilig. Mein Leib ist das Haus des Herrn und wird jetzt erfüllt mit immer mehr Heiligen Geist. Das ist ja ein Beispiel. Wie du das da machst, ist dann deine Sache. Oder mach dasselbe auch für Bereiche in deinem Leib, die vielleicht Probleme bereiten oder krank sind. Angenommen, du hast ein Problem mit deinem Knie, dann bitte den Heiligen Geist oder Jesus, dass ganz besonders das Knie erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, mit dem Leben, dass Heilung geschieht. Der nächste Punkt ist, bete viel in Sprachen und preise den Herrn in allen Situationen. Nimm vielleicht täglich das Abendmahl und verkünde damit den Sieg seiner Auferstehung. Das sind so Dinge, mit denen du den Heiligen Geist nicht betrübst, sondern mit denen du den Heiligen Geist aktivierst, indem du ihn letztendlich anziehst, dass er dich noch mehr und mehr erfüllt. Wir haben ja letztes Mal gehört, es wird immer als eine Form von Flüssigkeit letztendlich dargestellt, mit Wasser, mit Öl, Ausgießung des Geistes. Lass dich voll laufen. Also das ist der einzige Punkt, wo du dich mal richtig voll laufen darfst, mit Heiligen Geist. Es gibt Leute, die lassen sich auch voll laufen mit Bier und mit Schnaps und mit Wein. Das wäre das Falsche. Also lass dich mal richtig voll laufen mit Heiligen Geist. Leg dir selber die Hände drauf und sag, komm, Heiliger Geist, füll mich auf bis oben hin. Mehr von dir, Heiliger Geist. Und ich glaube, wir werden sehen, wenn wir die Fülle des Geistes immer mehr und mehr bekommen, dass die geistlichen Gaben in unseren Lebern, in unseren Gebeten auch, in unserem Dienst offenbar werden. Paulus sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also er meint jetzt nicht, dass wir es wissen, vom Buch raus, die drei Sprachengaben, die drei Kraftgaben, die drei Offenbarungsgaben, dass wir das so runterblättern können, die gibt es alle wunderbar, sondern er will, dass wir die Kenntnis haben, wie sie sich offenbaren, wie die funktionieren, dass wir es erleben und erlebt haben. Also es nutzt ja noch nicht viel, also zwar nicht schlecht, wenn du weißt, dass es diese Gaben gibt, aber das alleine hilft dir noch nicht, wenn du eine Geistesgabe der Heilung weißt, dass die gibt, aber der Kranke nicht geheilt wird durch die Gabe, dann ist es irgendwo doof. Ne? Wenn du aber voll Geistes bist und die geistliche Welt letztendlich erkennst und wahrnimmst und diese Kräfte, die da zum Wirken kommen können, dann wirst du fähig sein, diese Geistesgaben auch zu praktizieren. Das ist wiederum ein ganz triftiger Grund, voll Geistes werden zu wollen. Paulus sagt da weiter, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also diese Offenbarung, diese Wirkungen, diese Geistesgaben sind gegeben, weil sie zum Nutzen sind. Wenn der Kranke gesund wird, hat das einen Nutzen. Wenn einer, der nicht weiß, wie es in seinem Leben weitergehen soll und ein Wort der Erkenntnis bekommt oder Weissagung, dann nützt das demjenigen. Er braucht einfach ein Wort vom Herrn und dafür sind diese Geistesgaben eben da. Oder eine Wunderwirkung und Sonstiges. Zum Nutzen sind sie gegeben. Und Gott ist nicht knauserig, aber die Fülle des Geistes muss anwesend sein. Da sagt der Paulus auch, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt und so weiter. Also wir sollen tatsächlich um die Dinge eifern und auch eifern darum, voll Geistes zu werden. Und der Grund wiederum, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also die anderen sollen erbaut werden. Ermutigt, geleitet vielleicht durch ein Wort, korrigiert, kann auch passieren, dass jemand durch ein Wort vom Herrn korrigiert wird, weil er einfach einen falschen Weg eingeschlagen hat. Ein anderer wird durch ein Wort der Erkenntnis befreit oder durch eine Gabe der Heilung geheilt oder sonst irgendein Segen kommt auf einen Menschen, der in der Gemeinde ist, in der Gemeinschaft der Gläubigen ist und er wird gesegnet dadurch. Und natürlich können so auch Christen, wie der Paulus sagt, zur vollen Mannesreife gelangen. Zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, nennt es im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 13. Das sind alles Auswirkungen, wenn die Christen, wenn wir Vollgeistes werden. Dann sind wir nicht mehr Unmündige, die geistlichen Dinge nicht kennen, sondern wir sind Mündige, die wissen, um was es geht. Und nicht mehr umhergetrieben von jedem Wind der Lehre und durch die Betrügerei der Menschen und so weiter und so fort. Also wir sehen hier, es macht Sinn, dass wir voll des Geistes werden, dass wir uns wirklich eifrig danach ausstrecken und dann wirklich auch voll laufen lassen. Also man muss einfach unterscheiden, die Taufe im Heiligen Geist, diese erste Erfüllung ist eine Sache, aber dann immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt zu werden und immer mehr mit Heiligen Geist erfüllt zu werden, bis man voll des Geistes ist, das ist der Prozess. Und wenn man das nicht weiß, dann streckt man sich nicht danach aus, dann sagt man, naja, ich habe ja den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist, eben wenn du das, wieder das Bild von einer Flüssigkeit hernimmst, du kannst so eine Flasche Wasser, das kann jetzt wie das da, das ist jetzt so ja, 3/4 voll. Das ist schon eine Sache. Das da, das ist bloß noch naja, 1/3 voll. Das kann aber auch leer sein. Man kann es aber auch wieder auffüllen. Und genauso ist unser Leib ein Gefäß. Die Bibel nennt oft einmal den Leib ein Gefäß. Und ein Gefäß kann man wieder auffüllen. Und so soll unser Gefäß, unser Leib, der Tempel, der heilige Tempel Gottes, aufgefüllt werden mit Heiligem Geist. Ja, das passt zusammen. Ein Sünder wird nicht mit Heiligem Geist erfüllt. Oder ein Gerechter, der immer noch glaubt, der wäre ein Sünder. Das gibt es auch. Sind gerechtfertigt durch den Glauben, glauben aber noch nicht, dass sie gerechtfertigt sind. Sie meinen immer noch, weil sie diese und jene Sünde getan haben, sind sie Sünder. Die werden aber auch nicht mit Heiligen Geist erfüllt. Das ist das wieder, das den Heiligen Geist schon ein Stück weit auch betrübt. Darum ist die Lehre über die Rechtfertigung aus Glauben maßgeblich dafür beteiligt, dass du mit Heiligen Geist wirklich auch richtig gefüllt wirst, weil es den Heiligen Geist Raum gibt. Ein Heiliger Geist will in einem heiligen Tempel wohnen. Gerechtfertigt aus Glauben, nicht aus Halten von Geboten. Und wenn du voll des Geistes wirst, dann bist du auch voll der Liebe. Und wenn du voll der Liebe bist, wirst du auch in der Liebe leben. Und wenn du in der Liebe lebst, dann hast du eh das ganze Gebot erfüllt. Das ist eigentlich der ganze Grundtenor des Evangeliums. Und wenn du nicht voll Geistes bist oder vielleicht den Heiligen Geist überhaupt nicht hast, und dich bemühst, nach Geboten zu leben, dann wirst du einfach immer wieder scheitern. So lassen wir uns volllaufen mit dem Heiligen Geist. Der Tempel, unser Tempel, der Körper, soll so voll sein, wie damals der Tempel Salomos, der mit der Herrlichkeit des Heiligen Geistes erfüllt wurde, dass die Priester ihren Dienst nicht verrichten konnten. Gut,